SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herrler, guten Morgen. Die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen werden in naher Zukunft nicht so hoch ausfallen wie erwartet. Die gestern vorgelegte Prognose zeigt, dass der Staat in den kommenden 4 Jahren mit rund 58 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen kann, als noch im Frühjahr prognostiziert wurde. Der Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Fuß, rät gerade deshalb zu neuen Schulden. In der Neuen Osnabrücker Zeitung hat er gesagt, die Ausgaben wegen geringerer Steuereinnahmen zu kürzen, sei nicht sinnvoll. Ähnlich hatte sich zuvor auch der Deutsche Gewerkschaftsbund geäußert. Der Bundesverband der deutschen Industrie verlangt niedrigere Unternehmenssteuern und weniger Bürokratie. Aus Berlin berichtet Dietrich Karl-Meurer.
Auch der Solidaritätszuschlag sollte abgeschafft werden, fordert BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. Stattdessen sollten bessere Bedingungen für Abschreibungen sowie Investitionsprämien eingeführt werden. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer, DIHK, fordert ebenfalls schnelle Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, warnt dagegen vor Sparmaßnahmen und fordert, die Investitionen der letzten Jahre nachzuholen. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Kürzel schlägt vor, für nächstes Jahr eine Haushaltsnotlage zu erklären und die Schuldenbremse auszusetzen.
Bundeskanzler Scholz will am nächsten Dienstag über Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft beraten. Dafür hat er Gewerkschaften und Industrieverbände zu einem Industriegipfel ins Kanzleramt eingeladen. Kritik an diesem Gipfel kommt von Bundesfinanzminister Lindner von der FDP. Er sagte, dieser Vorschlag von Scholz sei nicht abgesprochen gewesen. Ebenso wenig wie der Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Habeck für einen schuldenfinanzierten Investitionsfonds. Das sei ein Problem, denn dadurch entstehe Unsicherheit. Die Städte in Rheinland-Pfalz kritisieren die Landesregierung, weil sie die Grundsteuerreform vom Bund nicht nochmal überarbeitet hat. Damit schade das Land den Menschen und Kommunen, und zwar vorsätzlich, sagt der Deutsche Städtetag. Einzelheiten von Boris Bauer.
Rheinland-Pfalz hat als eines der wenigen Länder die Bundesreform quasi ohne Änderungen durchgewunken. Das sorgt ab nächstem Jahr, wenn die Reform greift, in vielen Städten und Gemeinden für Probleme, sagt der Deutsche Städtetag. Allein in Pirmasens würden 4 Millionen Euro Grundsteuereinnahmen wegfallen. In mehr als 800 rheinland-pfälzischen Kommunen müssten die Hebesätze angehoben werden. Am Ende zahlten das die Eigentümer und Mieter von Wohnimmobilien, während es für Gewerbeimmobilien günstiger wird. Der Städtetag spricht von einem Skandal und fordert ein Modell nach saarländischem Vorbild. Hier sollen Firmengrundstücke ab nächstem Jahr mehr belastet werden, Wohngrundstücke dagegen weniger.
Baden-Württemberg will die umstrittene Krankenhausreform im Bundesrat aufhalten. Gesundheitsminister Lucher sagte im SWR, für die Blockade gebe es eine Mehrheit der Bundesländer. Die Reform war erst diese Woche im Bundestag beschlossen worden. Aus Stuttgart berichtet Hanna Vogel.
Nach Aussage von Lucher soll die Krankenhausreform ein Fall für den Vermittlungsausschuss werden. Man wolle das Gesetzesvorhaben weder verzögern noch verhindern, sagte Lucher in der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg. Man wolle es besser machen. Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Wahl warnte hingegen, dass es doch zu einer Verzögerung kommen könne und das Gesetz dann nicht mehr vor der Bundestagswahl im September in Kraft treten könne. Das wäre aus seiner Sicht eine Katastrophe.
An den Grenzen im Westen Deutschlands sind zwischen Mitte September und Mitte Oktober rund 1700 unerlaubte Einreisen festgestellt worden. Die Rheinische Post berichtet, dass bei den Grenzkontrollen 1000 Menschen zurückgewiesen und 30 Schleuser entdeckt worden sind. Die Zeitung beruft sich auf Zahlen des Innenministeriums. In einer Woche will die Bundespolizei eine Bilanz zur Wirkung der Grenzkontrollen vorstellen. In der Fußball-Europa League hat Eintracht Frankfurt zu Hause 1:0 gegen Riga gewonnen. Nach 3 Spielen steht Frankfurt damit auf Tabellenplatz 6. Hoffenheim musste dagegen eine Niederlage einstecken. Die TSG verlor beim FC Porto mit 0:2. Stefan Kerstold.
Im ersten Durchgang war die TSG mehr als ebenbürtig. Einziges Manko, die Chancenverwertung. Brun Larsen, Nsoki und auch Loschek ließen gute Möglichkeiten aus. Der FC Porto bestrafte das in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem 1:0. In Halbzeit 2 erhöhte Hoffenheim den Druck, doch es fehlte weiterhin die Präzision im Abschluss. Eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte Samu dann auf 2:0 für den FC Porto. Die TSG nach der ersten Niederlage jetzt auf Platz 18 der Europa League-Tabelle. Der FC Porto verbessert sich nach dem ersten Sieg auf Rang 15.
Und in der Conference League hat Heidenheim einen Auswärtssieg gefeiert. Das Team gewann beim zyprischen Club Paphos FC mit 1:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das geht bedeckt oder neblig trüb los. In manchen Regionen kommt allmählich die Sonne raus. Am Nachmittag lockert es dann weiter auf bei 13 bis 21 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die ganze Woche über haben wir uns ja immer morgens hier in SWR aktuell mit der aktuellen Wirtschaftslage beschäftigt, haben über die Gründe und Folgen der Rezession gesprochen, über Firmen, denen es trotzdem gut geht und auch über die Wirtschaftslage in anderen Ländern. Heute soll es darum gehen, welche Wege es denn aus der Krise herausgeben könnte. Geraldine Dani-Knedig ist Konjunkturchefin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Wir haben diese Woche ja schon einige Gründe gehört, die die Unternehmen für die Rezession sehen. Das sind vor allem hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und die Bürokratie, also strukturelle Probleme. Was sind denn aus Ihrer Sicht die aktuellen konjunkturellen Probleme?
Die aktuellen konjunkturellen Probleme, die liegen vor allen Dingen in einer relativ schwachen globalen Nachfrage. Wir haben auch gesehen, dass der deutsche Außenhandel nicht wie vor der Pandemie von einem Anziehen der globalen Weltwirtschaft profitieren kann.
Und wie kann man das ändern? Wer ist da jetzt gefragt? Ist da tatsächlich, wie so oft, immer gleich automatisch die Politik gefragt?
Nicht unbedingt. Ein Grund, warum wir nicht so sehr vom aktuellen Welthandel profitieren beziehungsweise vom Anziehen des Welthandels, ist auch, dass die Erholung in unseren wichtigen Partnerländern, vor allen Dingen im europäischen Bereich, durch Konsum getrieben wurde, also durch binnenwirtschaftliche erhöhte Konsumnachfrage. Wir gehen aber auch davon aus, dass jetzt im Winterhalbjahr, dass sich die Investitionen im europäischen Ausland auch etwas beleben dürften. Und das dürfte auch dem deutschen Außenhandel und vor allen Dingen der deutschen Industrie wieder leichten Aufwind geben.
Sie haben den Konsum schon angesprochen und wir haben diese Woche auch in unserer Serie von einem Wirtschaftspsychologen gehört, dass die Menschen auch im Kleinen ein bisschen was für den Konsum beitragen können, indem sie zum Beispiel von den Unternehmen, in denen sie beschäftigt sind, dann auch die hergestellten Produkte kaufen. Kann der Einzelne wirklich dabei helfen, die Wirtschaft anzukurbeln?
Ja, allerdings würde ich meinen, aus makroökonomischer Perspektive ist da vor allen Dingen relevant der psychologische Faktor, dass die Inflation jetzt schon seit längerem auf einem niedrigen Niveau liegt. Ein zweiter Faktor, der wichtig ist, ist die Inflationsausgleichsprämie. Im letzten Jahr wurde oft in größeren Beträgen gezahlt. Das ist auch wichtig, denn Konsumentinnen und Konsumenten verhalten sich anders, wenn sie auf einen Schlag größere Beträge auf ihr Konto bekommen, als wenn sie jeden Monat sehen, dass ihr Gehalt ein wenig mehr ist.
Das also bringt ein bisschen Sicherheit, wie Sie sagen, die anhaltend niedrige Inflation. Andererseits gibt es auch Unsicherheitsfaktoren. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat gerade seine Prognose vorgelegt und sagt, im Bund wird es nächstes Jahr ein Mini-Plus geben von 700 Millionen Euro. Die Lücke im Bundeshaushalt wächst enorm. Was macht denn diese Unsicherheit wiederum in den Haushaltsberatungen mit der Gesamtwirtschaft?
Ja, also die wirtschaftspolitische Unsicherheit ist zurzeit sehr hoch in Deutschland, auch im internationalen Vergleich. Das ist natürlich schlecht für das Konsumverhalten. Wir sehen in empirischen Studien, dass gerade die Unsicherheit in Deutschland die Ersparnisbildung stützen. Das heißt, die Leute sparen mehr, konsumieren weniger, bilden Vorsichtsersparnisse, weil es eben nicht klar geklärte wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für Haushalte gibt.
Ist das dann auch der zentrale Weg aus der Krise, wenn wir jetzt nach Lösungen suchen, politische stabile Rahmenbedingungen? Oder was gibt es darüber hinaus?
Ja, also ich denke, wenn die Politik was tun kann, dann ist es sicherlich nicht die Situation noch zu verschärfen, indem weitere Unsicherheit geschaffen wird. Wichtig für die Politik wäre sicherlich, klare wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen zu schaffen und auch wäre wichtig, Produktivitätshemmnisse abzubauen. Standardmaßnahmen, um Produktivitätshemmnisse abzubauen, wären zum Beispiel Unterstützung und Maßnahmen, die Bildung fördern, beispielsweise die Infrastruktur fördern, die Digitalisierung fördern und so weiter.
Einschätzungen von Geraldine Dani-Knedlik. Sie ist Konjunkturchefin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In Neu-Delhi in Indien beginnen heute die deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Der Bundeskanzler ist dabei, mehrere Minister. Auf dem Programm stehen im Grunde die internationalen Großbaustellen, kann man sagen. Also Wirtschaft, Sicherheit, Klimaschutz und Migration. Georg Schwarte berichtet.
Deutschland ist Indiens wichtigster Handelspartner in der EU. Indien ein ökonomischer Riese, mit dem auch die Bundesregierung künftig noch enger kooperieren will. Seit 2000 besteht eine strategische Partnerschaft. Kanzler Scholz will mit dem Premier Modi auch über die Lage in der Ukraine sprechen. Indien hat gute Kontakte zu Russland, kauft dort billig Energie und ist bisher Großkunde bei russischen Rüstungsgütern. Indien wiederum hofft auf Rüstungsexporte aus Deutschland und wird mit Arbeitsminister Heil heute auch über engeren Fachkräfteaustausch sprechen.
Außerdem findet in Neu-Delhi die Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft statt. 750 Teilnehmer sind dabei. Ein großes Thema bei allen Gesprächen in Indien ist, wir haben es gehört, die Anwerbung von Fachkräften. Ein ganz wichtiges Thema ist das ja für die Bundespolitik.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann meint allerdings, das wäre alles gar nicht nötig, wenn man vor einem Vierteljahrhundert mal auf einen bestimmten CDU-Politiker aus Nordrhein-Westfalen gehört hätte.
Kinder statt Inder, das hat einst Jürgen Rüttgers gesagt, als CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Es war das Jahr 2000. Deutschland mangelte es an IT-Fachkräften und Rüttgers war überzeugt, Deutschland solle doch lieber eigene Kinder an die Computer bekommen, statt Menschen aus Ländern der dritten Welt zu holen. 24 Jahre ist das her. Genug Zeit also, um IT-Nachwuchs zu zeugen und großzuziehen. Der wäre jetzt alt genug, um einen Abschluss in der Tasche zu haben und loslegen zu können. Ganz nebenbei hätte man in 24 Jahren auch ein bisschen am Bildungssystem schrauben können. Nun, es dürfte Sie jetzt nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass da noch Luft nach oben ist. Wir sollten uns also endlich eingestehen, dass wir es alleine einfach nicht schaffen und Indien uns dabei helfen kann. Arbeitsminister Hubertus Heil freut sich sicherlich, wenn er bei den Regierungskonsultationen in Neu-Delhi heute über das Anwerben von Fachkräften sprechen wird. Zeit also, dass wir jetzt wenigstens an unserer Willkommenskultur arbeiten. Vielleicht fällt der CDU dazu ja auch ein neuer Slogan ein. Die nächste Wahl steht schon bevor.
Gedanken von Lissy Kaufmann. In Leipzig geht heute die Ministerpräsidentenkonferenz zu Ende. Die Länderchefs wollen über eine größere Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abstimmen. Vor allem beim Rundfunkbeitrag ist der Ausgang völlig unklar. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte, wenn man eine kluge gemeinsame Position finden könne, dann sei das schon eine echte Denksportaufgabe. Und gleich nebenan in Leipzig, nämlich in Halle an der Saale, beginnt der Deutschlandtag der Jungen Union mit mehr als 1000 Delegierten. Im Mittelpunkt steht die Wahl eines neuen Bundesvorstands, berichtet Uwe Berndt.
Johannes Winkel, 32 Jahre, ist der Bundesvorsitzende der Jungen Union. Er hat eine halbe Stelle als Anwalt bei einem Industriekonzern in Düsseldorf und ist die übrige Zeit in Berlin, leitet die Junge Union. Nächstes Jahr wird er für den Bundestag kandidieren. Optimist auch er.
Gerade wenn die Stimmung richtig schlecht ist, wenn die Rechten sagen, unser Abendland geht unter, wenn die Grünen sagen, wir stehen kurz vor der Klimaapokalypse, dann ist es auch wichtig, dass es eine Partei gibt, die sagt, es ist Zeit für Optimisten und das sind wir.
Am Wochenende will Johannes Winkel als Bundesvorsitzender wiedergewählt werden. Eine Kampfkandidatur erwartet er nicht. Harmonie scheint angesagt bei der Jungen Union. Das Motto des Deutschlandtages in Halle: Wirtschaft retten, Deutschland stärken.
In Baden-Württemberg geht die große Erdbebenübung weiter. Gestern war ja Auftakt in Mosbach. Heute trainieren die Einsatzkräfte unter anderem in Mannheim und in Schwarzach im Odenwald. Wolfgang Kessel berichtet.
In Mannheim wird auf dem Rhein eine Schiffshavarie mit Gefahrstoffaustritt geübt. In Schwarzach soll eine Einrichtung evakuiert werden, in denen Menschen mit Behinderung untergebracht sind. Das hat es in dieser Form im Rahmen einer Übung für Rettungskräfte noch nie gegeben, teilten die Verantwortlichen der Großübung mit.
Ebenfalls in Mannheim werden seit einigen Wochen schon zwei autonome Kleinbusse getestet und ab heute dürfen Passagiere mitfahren, die sich vorher für diesen Test angemeldet haben. Die Busse sollen im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden und bis zu 60 km/h schnell sein. Bis zu 10 Menschen können mitfahren. Diese Tests enden im Dezember. Das Mainzer Verwaltungsgericht beschäftigt sich heute mit weiteren Vorwürfen gegen den ehemaligen Oppenheimer Bürgermeister Markus Held. Die Stadt Oppenheim fordert von dem Ex-SPD-Politiker erneut Schadenersatz. Die Einzelheiten von Sarina Fischer.
Es geht um rund 200.000 Euro. So hoch sei der Schaden, sagt die Stadt Oppenheim, der ihr im nun verhandelten Fall entstanden sei. Markus Held habe 2011 einem Ehepaar ein städtisches Grundstück zu viel zu günstigen Quadratmeterpreisen aus dem Jahr 2000 angeboten. So habe es das Grundstück zum Schnäppchenpreis von nur 74.000 Euro erwerben können, obwohl der Wert mittlerweile viel höher war. Die Stadt wirft Markus Held Pflichtverletzung in seiner Amtszeit vor. Der Ex-Bürgermeister war bereits 2021 vom Landgericht Mainz wegen Bestechlichkeit und Untreue zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Dabei ging es ebenfalls um dubiose Grundstückskäufe. In diesem Zusammenhang hatte Held bereits 120.000 Euro an die Stadt Oppenheim gezahlt.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.